Burkhard, ich habe ein paar ganz nette Fragen bekommen, sehr persönliche Fragen. Bist du überhaupt bereit für persönliche Fragen hier im Podcast?
Aus meinem privaten Umfeld etwa? Nee, ne? Also schon aus meinem Leben oder über mein Leben?
Ja, so halb. So halb. Uns vereint eine Sache, das wusste ich nämlich gar nicht. Okay. Und dann hat ein Hörer das anscheinend herausgefunden. Erstmal schreibt er: Moin aus Nordfriesland, die Radiolegende und der erste wahre BVB-Podcaster. Vor fast 10 Jahren, Fragezeichen, endlich vereint sozusagen. Wisst ihr beiden eigentlich, dass ihr beide jeweils 2-mal mit dem Herbert-Zimmermann-Preis ausgezeichnet wurdet? Meines Wissens nach sogar doppelt, okay. Ja. Und könntet ihr mal erklären, welchen Stellenwert diese Auszeichnung im Journalistenkosmos beziehungsweise dem Verband deutscher Sportjournalisten überhaupt hat? Beste Grüße, und damit begrüße ich auch den geschätzten Kollegen Burkhard Hupe. Hallo Burkhard.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Kurz mal zur Erklärung. Wir kannten uns bis zum Donnerstag, ich sage mal 19 Uhr, nicht persönlich.
Das stimmt, ja. Namen her schon.
Und, ja, und dann habe ich dich gesehen auf der Medientribüne des Handball-Länderspiels Deutschland gegen Ägypten in der Westfalenhalle hier in Dortmund. Da habe ich gedacht, ich spreche dich mal kurz an. Ich glaube, das unterschätzen die meisten, weil der größte Anteil wird dich natürlich vom Fußball kennen, aber du bist theoretisch auch in anderen Sportarten unterwegs.
Ja, also ich bin ARD-Chefreporter in Sachen Eishockey. Ich mache seit 25 Jahren jede Eishockey-Weltmeisterschaft. Komme jetzt auch wieder von den Olympischen Winterspielen in Mailand. Bin Leichtathletik-Reporter schon seit vielen, vielen Jahren und habe auch, ja, das ist schon ein bisschen her, aber auch Handball übertragen im Radio. Da haben wir mittlerweile sehr viel bessere Leute als mich und da werde ich nur noch eingesetzt, wenn die anderen nicht können.
Ja, da sind sehr, sehr gute Leute. Die kenne ich natürlich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Schönen Gruß an dieser Stelle, die auch schon übrigens mit solchen Preisen ausgezeichnet wurden. Jetzt muss ich mal kurz fragen, Eishockey und so weiter. Bei Olympia lief es ja jetzt für die deutsche Nationalmannschaft nicht so sonderlich rund. Und jetzt hat sich Leon Dreiseitel, einer meiner absoluten Sporthelden, hat sich auch noch verletzt und wird in der NHL deswegen die 100-Punkte-Marke nicht knacken. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe für mich persönlich, weil ich mag das natürlich, wenn der in dieser Riege absoluter Eishockey-Superstars immer weiter aufsteigt. 7-mal 100 Punkte in einer Saison haben noch nicht so viele Spieler erreicht. Da wäre er einer von, ich glaube, 5 oder 6 tatsächlich, die das erst geschafft hätten so oft. Also von daher was ganz Besonderes. Das verpasst er jetzt knapp, weil er erst 97 Punkte hat und wahrscheinlich den restlichen Verlauf der regulären Saison ausfällt. Steht Eishockey bei dir persönlich dann im Ranking über dem Fußball oder sagst du, das ist im Prinzip völlig egal, das spielt keine Rolle?
Also jetzt im Frühjahr Playoffs, Eishockey, Deutsche Eishockey-Liga, das ist schon echt geil, muss man sagen. Das ist einfach für mich die 5. Jahreszeit, was den Sport angeht. Und weil ja in der Liga eigentlich auch so gut wie alles durch ist. Ich meine, klar, unten turnen noch ein paar mehr Mannschaften rum, als letztendlich absteigen müssen oder dürfen, egal wie man sieht. Aber Playoffs im Eishockey sind schon echt richtig weit vorn. Und ich mache kein Geheimnis daraus, ich komme ja aus dem Rheinland oder lebe mittlerweile seit vielen Jahren im Rheinland und habe die letzte Meisterschaft als WDR-Reporter vor 24 Jahren übertragen. Nee, vor 23 Jahren, das war Krefeld. Vor 24 Jahren war die letzte Meisterschaft der Kölner Haie. Und in diesem Jahr sind die Vorzeichen so günstig wie lange nicht und deshalb bin ich dementsprechend aufgeregt hier.
Ja, die spielen anscheinend, ne, also ich verfolge es tatsächlich nur so halb, bis dann die Playoffs starten, eine überragende Saison, haben Siege en masse eingefahren und sind der Favorit, aber am Ende machen es eh immer die Eisbären, das ist meine Theorie, ne? Also so läuft das normalerweise in der DEL. Aber zurück zu diesem Herbert-Zimmermann-Preis, ja. Für was bist du denn ausgezeichnet worden und vielleicht kannst du mal erklären, was genau das für ein Preis eigentlich ist und wer den vergibt?
Ja, das ist der Verband Deutscher Sportjournalisten, der diesen Preis vor über 40 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen hat. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien. Mittlerweile gibt es eine eigene Kategorie Podcast beispielsweise. Es gibt die Kategorie Reportage und es gibt die Kategorie Feature oder gebauter Beitrag. Das sind die Stücke, die ihr im Radio hört, wo jemand spricht und zwischendurch dann ein Fußballspieler zu hören ist, ein Trainer zu hören ist oder Musik zu hören ist. Das sind Feature oder Beiträge mit Einspielern, wie die Experten sagen. Und die werden eben auch prämiert. Ich habe 2-mal in dieser Kategorie Feature gewonnen. Einmal für das Abschluss-Feature, das war ein 14-Minuten-Beitrag über die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Mhm. Dann habe ich 2017 den Preis gewonnen für eine Eishockey-Reportage Deutschland gegen die USA bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Ja. Und dann habe ich einmal den Preis gewonnen, auch für ein Feature, ach ja, genau, über Alkoholmissbrauch im Profifußball. Also über Karrieren, die am Alkohol zugrunde gingen. Das war ganz interessant, bin ich noch ein paar Mal Zweiter geworden. Und jetzt bin ich tatsächlich, das kann ich hier exklusiv verraten, weil das jetzt gerade rausgekommen ist, zweimal nominiert für den aktuellen Preis. Einmal für die beste Reportage und einmal tatsächlich wieder fürs beste Feature. Die Reportage übrigens, das, und dann höre ich auch auf, über mich zu sprechen, für das Spiel Bochum gegen Eintracht Frankfurt aus der letzten Saison, wo sich wahrscheinlich jeder, der es nicht mit Bochum hält, ein bisschen schwer tut, sich daran zu erinnern. Das war das Spiel, das mit 45-minütiger Verspätung begann, weil die Frankfurter Fans sich weigerten, die Zaunfahnen vom Zaun runterzunehmen und die Fluchttüre freizugeben. Und dann zog sich es halt hin. Das Spiel war am Rande eines Abbruchs. Und ich musste das Spiel kommen oder durfte das Spiel komplett übertragen und musste damals 45 Minuten erzählen, ohne dass irgendwie der Ball wollte. Und das war eine große Herausforderung. Das hat dann am Ende aber auch großen Spaß gemacht. Und man konnte sich in diesen 45 Minuten aber auch der ganz großen Sinnfragen des Fußballs hingeben und die ganz mit sich alleine ausmachen. Das war spannend.
Wir haben heute viele Sinnfragen zu Borussia Dortmund zu beantworten. Aber ich muss sagen, das ist natürlich eine ganz, ganz hohe Kunst, etwas zu kommentieren, was im Prinzip nicht stattfindet. Wie hast du das gemacht? Hast du dir zwischendurch vielleicht mal auch aufgeschrieben, auf den und den Punkt muss ich nochmal zurückkommen, das und das muss ich nochmal thematisieren? Weil du bist ja dann unentwegt am Sprechen.
Ach Sascha, weißt du, da hat mir tatsächlich geholfen, dass ich ja auch viele Jahre lang einen Podcast gemacht habe und gewohnt bin, nach wie vor auch einfach mit der Vorbereitung dann zu arbeiten. Und am Anfang erzählst du natürlich viel über das Spiel, über die Vorgeschichte des Spiels. Die Bochumer hatten damals gerade bei den Bayern gewonnen. Die Frankfurter hatten in der Euroleague gegen Ajax Amsterdam ziemlich beeindruckenden Fußball gespielt. Und es war also große Vorfreude da. Die Bochumer glaubten mit Hacking noch an den Klassenerhalt. Das war also alles wirklich, wie man heute immer so gerne sagt, angerichtet. Es war ein Sonntagnachmittag, Sonne schien, richtig schön alles. Und dann wurde das eben sukzessive immer weniger. Die Vorfreude wich dem Ärger. Und das war dann interessant. Also dann nimmt man halt auch noch so eine Rolle ein und beobachtet sich selbst. Wie reagiert man darauf als Reporter? Wie reagiert man darauf als Fan? Und muss es halt immer beschreiben und baut dann so ein Spannungsverhältnis auf. Ich hatte ein ganz großes Unverständnis am Anfang mit den Jungs von Eintracht Frankfurt, mit den Ultras, die da einfach so dickköpfig waren, das nicht eingesehen haben. Hab das nicht verstanden, warum die Bochumer sich nicht durchsetzen. Hab nicht verstanden, warum die Frankfurter Geschäftsführung, Sportvorstand, Trainer, Mannschaftskapitän, warum die alle so wirkungslos und ohnmächtig immer wieder umkehrten, und habe dann versucht, so ja quasi über so Phänomene des modernen Fußballs mir Gedanken zu machen, die ich vorher mir auch schon gemacht habe, aber die jetzt dann einfach mal Platz fanden. Und das war cool, also das hat Spaß gemacht. Und natürlich auch mit unterschiedlichen Stimmungen. Man wird selbstironisch, man ist sarkastisch und dann ist man wieder ärgerlich, dann ist man wieder normal und all diese Dinge. Auch mit so einer gewissen Selbstreflexion zu erzählen, das war schon cool.
Hast du dir irgendwann gedacht, das kann hier nicht wahr sein, wie lange dauert das eigentlich noch? Ich habe gar keine Lust mehr. Das muss ja irgendwann der Fall gewesen sein, weil ja dann ein bisschen Frust auch hochkommt.
Es gab diese Momente tatsächlich. Aber ich bin jemand, also auch wenn ein Fußballspiel aus anderen Gründen so auf der Kippe steht, ich hoffe immer bis zuletzt, dass es auch noch stattfindet, weil ich hasse das, wenn ich zu einem Stadion gehe und mich auf ein Fußballspiel freue und es fällt dann aus. Das hab ich als Kind schon gehasst, wenn wir mit unserer Fußballmannschaft irgendwo hingefahren sind. Der Platz war dann auf einmal nicht bespielbar. Ich habe es als Schiedsrichter gehasst, irgendwo hinzukommen. Und ich konnte da nicht anpfeifen. Das hat es zum Glück nicht so oft gegeben. Aber wenn ich zum Fußball gehe, egal aus welchem Anlass oder aus welchem Grund, ich möchte dieses Spiel dann sehen, unbedingt.
Ich bin 2001 im April mal im Olympico in Rom gewesen. Das war das erste Mal, dass ich dort gewesen bin beim Spiel Lazio gegen Parma. Das wurde nach 7 Minuten wegen Regens abgebrochen. Und wir waren eine Gruppe internationaler Fußballfans aus Schweden, aus den Niederlanden, aus Belgien, ich aus Deutschland angereist, wollten unbedingt dieses Spiel sehen. Und da war auch jemand dabei aus den Niederlanden, der kommt aus Arnheim, und dann ist der ein paar Jahre später nochmal hingereist zu einem Derby in Rom, also Lazio gegen Roma, und da war das so, dieses Spiel wurde zur Pause abgebrochen. Er hat gesagt, ich fliege nie wieder nach Rom, um mir ein Fußballspiel anzugucken. Also der war für 2 Spiele da, hat einmal 7 Minuten gesehen und einmal 45, und dann hat er gesagt, nee, das mache ich hier nicht mehr mit. Also das Geld gebe ich nicht mehr aus, um dann exakt gar kein komplettes Fußballspiel zu sehen. Aber gut, so kann das gehen. Diese Auszeichnung übrigens, die du bekommen hast für 2017, Deutschland gegen USA, das ist ein Spiel gewesen, der Eishockey-Weltmeisterschaft damals, die in Köln und Mannheim oder Köln und Paris stattgefunden hat. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr. Ja, Köln und Paris. Da war ich nämlich in der Halle tatsächlich. Ja, dieses Spiel habe ich auch gesehen. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Es gab ein Spiel auf jeden Fall, das 2-1 nach Verlängerung verloren wurde. War das dieses Spiel?
Nee,
oder war das Spiel gegen Kanada?
Das wurde gewonnen gegen die Kanadier, wurde mit 1-2, aber nach regulärer Spielzeit verloren.
Ah, nach regulärer Spielzeit. Okay, ja. Also sowas ungefähr hatte ich dann noch im Kopf. Aber da merkt man mal, ja, also wenn man so lange mit dabei ist, man kann sich dann trotzdem noch ein bisschen an so Details erinnern. Du natürlich insbesondere. Haben wir eine Chance irgendwie dann, wenn die ganzen NHL-Stars nicht mit dabei sind jetzt? Ich glaube, dieses Jahr ist die WM in der Schweiz. Kann das sein? In Zürich unter anderem?
Die ist in der Schweiz. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird eher eine unspektakuläre Weltmeisterschaft, weil die NHLer werden sich das zweimal oder dreimal überlegen, nochmal nach Europa zu gurken, um hier ein Turnier zu spielen. Es gibt ein paar Unverwüstliche, die Schweizer natürlich, die mit New Jersey wahrscheinlich wieder ganz früh, die meisten spielen ja in New Jersey, die Segel streichen werden, keine Chance haben da in den Playoffs und dann ihre Mannschaft verstärken werden. Also die Schweizer wollen unbedingt Weltmeister werden. Sie waren jetzt so oft so knapp dran. Ich würde es den Schweizern auch gönnen, dass sie es schaffen, weil es ist ein Eishockey-verrücktes Land. Die tun sehr viel auch, was Infrastruktur und so weiter angeht und machen da wirklich große Schritte nach vorne. Und was ich toll finde in der Schweiz, ist die Tatsache, dass anders als in Deutschland die Schweizer einfach ja eine Idee davon haben, dass Sport nicht nur aus Fußball besteht oder aus einer Sportart, sondern einfach einen Blick haben auch auf andere Sportarten. Das würde ich mir für Deutschland auch manchmal ein bisschen ausgeprägter wünschen.
Naja, wir beide machen das ja und berichten auch über andere Sportarten. Und ich wollte jetzt überlegen, mache ich einfach dann den harten Cut und wir gehen sofort zum Fußball. Ne? Das wäre natürlich passend gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, jetzt sprechen wir nur noch über Borussia Dortmund, aber wir haben jetzt fast 12 Minuten auch über andere Themen gesprochen und freue mich sehr, ja, dass du mit dabei bist. Und auch mal der Hinweis noch an der Stelle, bevor wir dann jetzt durchstarten mit den schwarz-gelben Themen, folgt sehr gerne der schwarz-gelben Runde. Wo genau ihr das tun könnt, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr dieses Format schon kennt. Ihr könnt es abonnieren bei den Audiokanälen, bei den verschiedenen Podcatchern. Ihr könnt gerne ein Abo abschließen, kostenlos logischerweise bei YouTube. Ihr könnt es auch finanziell unterstützen. Auch da findet ihr die Infos unter schwarz-gelbe-runde.de und ihr könnt sogar auch Merchandise kaufen. Ich habe hier ja zum Beispiel diesen Hoodie an mit diesen Charakteren, die in diesem Format auch unterwegs sind. Wir haben am Donnerstag miteinander gesprochen, also vor dem Spiel gegen den HSV und vor der Trennung von Sebastian Kehl. Mhm. Nach unserem Gespräch hatte ich den Eindruck, dass wir beide der Meinung sind, irgendwas wird hier passieren. Wir wussten nicht wann und wir wussten nicht was. Liege ich da mit meiner Vermutung so falsch? Weil das war mein Gefühl, nachdem wir miteinander gesprochen hatten.
Ja, also dass mit der Personalie Kehl etwas passieren würde in den nächsten Wochen und Monaten, das war ja abzusehen. Und dass Sebastian Kehl das auf Dauer nicht akzeptieren würde, dass eben Lars Ricken da so vor die Nase gesetzt worden ist, nachdem er ja wirklich so viele Jahre, fast ein Vierteljahrhundert für den BVB eine Menge getan hat auf dem Platz, abseits des Platzes. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das jetzt so plötzlich passiert, so im Saisonfinish, macht natürlich aus interner Sicht des BVB schon Sinn, aber es für Außenstehende natürlich total überraschend und da offenbaren sich dann auf einmal Risse in der vermeintlich heilen schwarz-gelben Fassade, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass es die gibt. Vielleicht gibt es die auch gar nicht so ausgeprägt. Vielleicht ist es einfach auch ein ganz normaler Prozess. Ich fand überraschend tatsächlich und fast noch überraschender als den Abgang von Kehl die Tatsache, dass Dortmund das geschafft hat, aus diesem 0-2 noch ein 3-2 zu machen. Das hätte ich der Mannschaft, so wie ich sie zuletzt erlebt habe, ehrlich gesagt nicht zugetraut.
Dann lass uns mal ein paar Minuten noch übers Spiel sprechen, bevor wir dann ausführlich auf diesen Wechsel Kehl zu Burg eingehen, weil das natürlich das Thema der Woche ist, das ist ja ganz klar. Und da wird vielleicht auch in den kommenden Tagen noch ein bisschen was passieren, was andere Personalien angeht. Er wird ja morgen dann, wir sprechen am Dienstag miteinander, morgen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz auch ausführlich vorgestellt. Es gibt ja schon auch dann noch ein paar Namen, die er vielleicht mitbringt und so weiter. Aber wir bleiben zunächst mal bei diesem Spiel. Sagen wir mal so, Burkhard, ich hatte nach 50, 55, 60 Minuten schon noch das Gefühl, dass da was geht, weil auf einmal eine ganz andere Stimmung irgendwie da war. Eine ganz andere Stimmung auf den Rängen, eine ganz andere Stimmung, die die Mannschaft vielleicht dann auch auf die Ränge übertragen hat. Wir sprechen da ja immer so von so einer Wechselwirkung, aber es liegt natürlich erstmal an der Mannschaft. Die erste Hälfte war, das kann man nicht anders sagen, war relativ grausam von Borussia Dortmund.
Ja, die war wie so oft. Und diesmal haben sie aber das Ergebnis auch nicht gekriegt. Ne? Also ich mich daran erinnere, wie sie in Köln gespielt haben, das war auch furchtbar. Aber da hatten sie eben das Ergebnis. Und an dem Abend in Köln hätte ich auch gesagt, lass sie mal zurückliegen. Dann wer weiß, ob die überhaupt wieder aufstehen und ob sie überhaupt noch sich aufraffen können. Also das wirklich alles reinzuwerfen. Und ich fand, und deshalb fand ich dieses Comeback am Samstagabend so bemerkenswert, dass das allein auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Niko Kovac die richtigen Töne gefunden hat in der Pause. Weil dass die Mannschaft sich so sinnverwandelt in der zweiten Hälfte präsentiert, ich glaube, dass das nicht ein interner Prozess ist, der da in Gang gesetzt worden ist, sondern sie brauchten extrinsische Motivation, die kam vom Trainer. Und das zeigt, dass Kovac, finde ich, auf die Mannschaft schon auch noch einwirken kann. Und das ist für mich eine Erkenntnis gewesen. Vielleicht liege ich auch komplett, ich bin ja weit weg von Dortmund. Ich kann ja auch nur hobbypsychologisch drauf gucken und sagen, ich glaube, so und so könnte sich das verhalten. Aber dass der Kovac da das geschafft hat, mit dieser Mannschaft zurückzukommen gegen einen Hamburger SV, der finde ich, sehr überzeugt von sich selbst Fußball gespielt hat, der im Moment auch eine sehr gute Phase hat in der Saison. Dann leistest du dir noch den Luxus und verschießt diesen Elfmeter einigermaßen kläglich. Und es schien alles gegen den BVB zu laufen. Und ich habe ja hier zu Hause auch ein bisschen schwarz-gelbe Umgebung. Ich gucke mal ein bisschen ängstlich nach links und nach rechts, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ja, mein Thronfolger und die Mutter des Thronfolgers, alle schwarz-gelb. Ne, wir waren auch alle zusammen schon ein paar Mal auf der Süd. Also das macht schon auch Spaß mit denen, auch wenn mein Herz jetzt nicht für die Schwarz-Gelben schlägt. Auf jeden Fall haben die am Samstagabend, die haben zur Pause gesagt, das macht ja keinen Sinn. Also das wird heute nichts mehr. Also die haben auch nicht dran geglaubt. Und dass dann dieses Comeback trotzdem gelingt, ich fand das cool. Und vielleicht öffnet sich jetzt da doch noch mal eine Tür für die nähere Zukunft, dass man auf solche Spiele, ich glaube, solche Spiele brauchst du, um irgendwie was Neues aufzubauen, um so ein Fundament zu schaffen, auf das du auch emotional immer wieder zugreifen kannst. Also Jungs, wir haben das doch schon geschafft, wir haben das doch schon gezeigt und komm, jetzt machen wir da mal weiter. Und vielleicht das, ja, da werden wir auch zukommen, was ist mit Niko Kovac, was ist mit dem Fußball, den er spielen lässt, ist das der richtige Fußball für die Schwarz-Gelben? Vielleicht bewegt sich Niko Kovac ja auch nochmal und sagt, okay, wir machen auch mal ein bisschen mehr Risiko, ne? Weil sie mussten Risiko gehen gegen den Hamburger SV und das hat funktioniert. Und ich würde mir wünschen, dass das Saisonfinish für die Dortmunder Fußballfans noch häufiger solche Aha-Momente bereithält, wo man dann denkt, okay, das könnte ein Weg sein. Und das, finde ich, ist so eine Perspektive, die so für die letzten 6-7 Spiele vielleicht interessant sein könnte.
Jetzt wird natürlich erstmal Felix Metscher fehlen, weil der sich verletzt hat. Das ist schon ein Rückschlag, weil er der Motor auch war dieses Comebacks dann in der zweiten Hälfte, hat er nochmal richtig aufgedreht. Er war an einem der Gegentreffer beteiligt und hat den Elfmeter verschossen und er ist vielleicht dann auch sinnbildlich für dieses Spiel selbst. Und du hast jetzt Niko Kovac schon erwähnt, man sieht an solchen Spielen, was er vielleicht besser kann als andere Trainer. Ich habe schon den Eindruck, dass er dieses In-Game-Coaching relativ gut beherrscht. Wechsel finden bei ihm teilweise ein bisschen früher statt. Und er ist in der Lage, in der Halbzeit immer noch auf die Mannschaft so einzuwirken, dass sie dann nach der Pause anders auftritt. Und dann ist die Frage aller Fragen, warum nicht von Anfang an? Warum brauchen die immer so einen Tritt in den Hintern, damit sie dann mal so spielen, wie sie spielen können? Er hat natürlich auch personell ein bisschen was verändert, insbesondere dann nochmal zur 60. Minute grob, wo er nochmal offensiver geworden ist. Aber das ist für mich äußerst schwer zu erklären. Liegt das vielleicht an der, ich sag mal ein bisschen provokant, an der Sattheit einiger Akteure, die auf dem Platz stehen bei Borussia Dortmund?
Ja, da kann ich auch nur spekulieren, Sascha. Das ist ein Verdacht, den man auf jeden Fall, über den man mal nachdenken kann. Ich glaube, dass es grundsätzlich schon schwierig ist, alle Sinne zu schärfen für so ein Bundesligaspiel. Also Kohle hin oder her und Millionäre hin oder her. Aber es ist eben auch zutiefst menschlich, wenn einfach die Saison so jetzt so wegmeandert und man das Gefühl hat, okay, es sind noch 6, 7, 8 Wochen. Und letztendlich ist es ja egal, ob wir mit 72 oder mit 76 oder mit 77 Punkten nachher Vizemeister werden, fragt kein Mensch mehr nach. Champions League ist alles so gut wie sicher und was anderes gibt es ja nicht mehr. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, sich nicht noch schwer zu verletzen, damit die WM nicht in Gefahr gerät. Also ich finde, diese Aspekte sollte man schon auch immer im Blick haben. Klar, das sind Fußballprofis und die sollen gefälligst, weil da kommen ja 80.000 alle 2 Wochen nach Dortmund und wollen ihre Mannschaft sehen und wollen sie so sehen, dass sie einfach mit einem Lachen im Gesicht nach Hause gehen. Und dass das jetzt in der Vergangenheit häufiger nicht der Fall gewesen ist, das weiß auch Niko Kovac und das hat er natürlich auch zu spüren bekommen. Wenngleich man auch sagen muss, verglichen mit dem Stand von vor einem Jahr steht Dortmund ja eigentlich jetzt nicht so schlecht da. Ne? Vor einem Jahr musste der BVB darum zittern, überhaupt in die Champions League reinzukommen und jetzt ist die Vizemeisterschaft gefühlt schon irgendwie so ein Erfolg, der eigentlich gar nicht mehr sich wie ein Erfolg anfühlt, weil alles andere nicht gut gelaufen ist, insbesondere das Rückspiel gegen Bergamo. Und da kommen natürlich dann noch hinzu, du verlierst in Bergamo so hoch und ein paar Wochen später spielen die Bayern da auf und gewinnen dann noch höher, als du selber verloren hast. Und das ist natürlich krass, das verletzt einfach jeden, der mit Stolz sagt, das ist mein Verein, das ist doch klar.
Ja, ich glaube, es geht natürlich auch jetzt darum, die Saison nicht einfach nur noch auslaufen zu lassen, sondern schon auch zu zeigen. Und man hat ja noch hochkarätige Gegner. Man spielt noch auswärts in Stuttgart, auswärts in Hoffenheim und zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Und das alles drei, glaube ich, auch hintereinander. Das Heimspiel genau zwischen den beiden Auswärtsspielen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Dass man jetzt nicht, dass der Schlendrian nicht komplett einzieht, weil das wäre natürlich verheerend, dann auch noch mit einem schlechten Gefühl aus der Saison rauszugehen. Denn aktuell, auch jetzt gerade nach diesem Comeback-Sieg gegen den HSV, ist mein Gefühl schon, dass die Leute, und davor gab es ja dieses Highlight mit dem Tor von Luca Reggiani gegen Augsburg, dass die Leute schon auch Lust haben jetzt wieder auf Borussia Dortmund, was zwischendurch irgendwie, ich will nicht sagen, nicht so der Fall war, aber die Leistung zu Hause gegen die Bayern war absolut in Ordnung, wenn man sieht auch, welche Qualität die haben und wie die durch die Liga wälzen und wie sie auch in der Champions League auftreten, denke ich, kann man mit der Art und Weise, wie gegen Bayern München gespielt wurde, das Ergebnis mal was anderes, absolut zufrieden sein. Danach hat man ja alle weiteren Spiele in der Liga auch gewonnen, also von daher ist das auch in Ordnung. Aber da sieht man mal, ja, wenn man jetzt, man verliert jetzt noch zwei Spiele, was ja bislang erst der Fall war, nur gegen die Bayern verloren, dann gehst du vielleicht doch mit diesem Gefühl daraus, jetzt dauert es so lange, bis die neue Saison kommt und wie können wir irgendwie Euphorie generieren. Das ist schon ein entscheidender Punkt. Ich möchte dieses Thema Spiel gegen den HSV nochmal abschließen mit so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, ob das jetzt, was du gesehen hast, da auch gezeigt wurde. Ich habe mich nicht so wirklich einverstanden erklären können mit der Attitüde und ich habe das oft, dieses Problem von Karim Adeyemi, wo er zur Pause dann die gelbe Karte sieht nach dieser kleinen Rangelei mit seinem Gegenspieler und geht dann irgendwie vom Platz, obwohl er ganz genau weiß, der Schiedsrichter hat ihn eigentlich noch 10-mal angezeigt. Er hat dann den Rücken zum Schiedsrichter, komm doch mal bitte zurück, ist dann ausgewechselt worden. Das ist eine Sache. Und Luca Reggiani, da ist natürlich die Frage, wie kann man so einem 18-Jährigen jetzt helfen? Ich sehe irgendwie die Gefahr, dass der fast gar keine Spielminuten jetzt mehr bekommt. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie du über diese beiden Themen denkst, weil das hat mich schon ein bisschen beschäftigt am Wochenende.
Ja, bei Karim ist es natürlich so, dass der immer wieder für solche Aussetzer gut ist, in Anführungszeichen, und du natürlich dir auch das ganz anders wünschst. Also gerade irgendwie, wenn du jetzt nicht irgendwie 16 oder 17 bist und das für dich völlig normal ist, dass du den Erwachsenen auch einfach mal nur den verlängerten Rücken zeigst, sondern wenn du einfach willst, dass solche Spieler auch eine Vorbildfunktion ausfüllen, also nicht nur davon reden, sondern sie auch wirklich ausfüllen. Und das ist bei Adeyemi, finde ich, in der jüngeren Vergangenheit einfach zu oft nicht der Fall gewesen. Ich liebe den als Spieler. Ich finde, wer den jemals im Stadion gesehen hat, wie er unwiderstehlich im Dribbling in Richtung Tor zieht und dann den Abschluss hat oder was der auf engstem Raum mit dem Ball veranstalten kann, wie Julian Brandt ja auch, da kannst du nur sagen, als Fußballfan liebst du solche Spieler. Und das gilt für, das nehme ich für mich auch in Anspruch, dass ich den wunderbar finde als Kicker. Mir aber trotzdem wünsche, weil ich weiß, ich bin ja auch C-Jugendtrainer und weiß, wie die Jungs ticken in diesem Alter, 14, 15, 16 Jahre alt. Und die gucken natürlich genau, was machen die und wem gegenüber zeigen die Respekt. Und wenn gegenüber dem Schiedsrichter, dem Trainer, den Zuschauern der Respekt nicht gezeigt wird, sondern immer nur davon geredet wird, dass man den für sich selber einfordert, dann geht das in eine Schieflage, die nicht gut ist und die wir dann im Alltag auch zu spüren kriegen. Und wir kriegen das zu spüren. Also jetzt nicht wegen Karim Adeyemi, aber Adeyemi steht da, finde ich, für eine Generation, die sich mitunter schwer damit tut, diesen Respekt nicht nur einzufordern, sondern auch zu leben und zu zeigen. Und deshalb hat mich das total genervt. Also ich finde es, mag das überhaupt nicht. Ja. Da kriege ich Pocken, wenn ich das sehe. Bei Benze Baini beispielsweise, der hat für mich komplett verschissen, seitdem der einmal in Mönchengladbach noch wegen eines Einwurfs sich mit dem Schiedsrichter angelegt hat. Zweimal innerhalb von 5 Minuten und hat dafür eine gelb-rote Karte gesehen. Das war für mich die blödsinnigste gelb-rote Karte aller Zeiten. Und seitdem hat er für mich komplett verschissen. Ich kann so etwas nicht akzeptieren. Also ich kann das nicht. Das ist für mich so weit weg von allem, was ich im Fußball erleben möchte und wofür der Fußball für mich steht. So, das habe ich hier mal eine Moralpredigt kurz gehalten. Zweite Frage war, du hattest wegen Reggiani, hast du gefragt, ne?
Ja, meine Sorge. Ja, was machen wir mit meiner Sorge, dass der jetzt kaum noch spielt?
Wenn ich einen Wunsch für den BVB ausdrücken dürfte, dann wäre es mehr vor diesen Jungs. Mehr von diesen Jungs, die emotionalisieren können, weil sie die Emotionen wirklich zu 100% rauslassen. Was war das für eine kindliche, wirklich im positiven Sinne, jugendliche Unbekümmertheit, Freude nach diesem Tor? Das hat doch alle mitgerissen. Und wenn du die Saison, die Spiele, die jetzt noch kommen, dafür nutzen kannst, solche Momente vielleicht ab und zu nochmal zu schaffen und die auch so auszuleben und nicht nur diese Kühle eines Guirassy, der dann seinen x-ten Saisontreffer macht, oder eben nicht macht. Die Reaktion ist ja fast immer dieselbe. Damit kriegst du die Leute natürlich nicht. Aber ich glaube, was Dortmund braucht, ist einfach wirklich diese Emotion, die für alle fühlbar ist, ohne dass man da groß drüber reden muss, sondern die passiert einfach und springt sofort über. Ne? Und deshalb war dieses 3:2 gegen Hamburg gut, weil das alle Leute emotionalisiert hat rund um den BVB. Deshalb war dieses Tor von Reggiani gut. Und wenn diese großen Spiele, diese vermeintlich großen Spiele jetzt in der Verfolgergruppe, Verfolger in Anführungszeichen, in der Fußball-Bundesliga gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, wenn die jetzt genau das bewirken, dass die Dortmunder Fußballfans sich nochmal emotionalisieren mit ihrem Verein, das nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, wie sie abschneiden, glaube ich, kann Dortmund diese Saison schon noch zu einem sehr guten und ja, dann letztendlich auch zufriedenstellenden Ergebnis führen. Jetzt Champions League lassen wir mal außen vor. Aber zweiter Platz in der Fußball-Bundesliga, dafür musst du dich nicht schämen.
Nein, ganz im Gegenteil. Und es waren ja auch Spiele dabei, die durchaus emotionalisiert haben. Und wenn die jetzt alle am Ende der Saison kommen, ist das umso besser, weil du dann, ich sag das nochmal, ich habe es ja eben angedeutet, mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehst. Ich glaube, das ist nach dem Ausscheiden in den beiden Pokalwettbewerben, also Pokal ja früh schon raus, zu Hause gegen Bayer Leverkusen kann man natürlich auch mal ausscheiden, und dann so ärgerlich in Bergamo, ist es wichtig, dass Borussia Dortmund mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgeht. Das können sie sich jetzt noch erschaffen in den letzten Spielen der Saison. Jetzt kommen halt 3 sehr, sehr schwierige Gegner. Danach wird es ein bisschen einfacher. Man spielt zum Beispiel am letzten Spieltag bei Werder Bremen. Ja, das ist meines Erachtens schon, das ist dann tricky, weil für Werder Bremen könnte es noch um den Klassenerhalt gehen. Mein Gefühl sagt mir aber auch, die werden das bis dahin schon eingetütet haben und dann ist das vielleicht so ein Just-for-Fun-Spiel. Aber da dann auch nochmal mit dem Sieg rauszugehen, es werden wieder viele Borussen im Stadion sein in Bremen, es ist, denke ich, relativ wichtig. So, jetzt kommen wir erstmal, bevor wir über den neuen Mann sprechen, zum alten Mann, zu Sebastian Kehl. Mhm. Der seit 2018 bei Borussia Dortmund war, der 2022 das Amt von Michael Zorc übernommen hat, dessen erster großer Transfer der von Niklas Süle war. Und ich glaube, wir sind uns einig, Burkhard, dass der komplett in die Hose gegangen ist. Obwohl viele damals gesagt haben, und da möchte ich mich nicht von freisprechen, dass ich das nicht getan hätte. Das ist eigentlich ein ganz guter Deal für den BVB, der in die Hose gegangen ist. Tja, wie bewerten wir denn jetzt diese Zeit von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund? Das sind ja immerhin dann fast 8 Jahre gewesen.
Ja, aber ich finde, er hat mit Spielertransfers, er hat auch Werte geschaffen, nicht nur in Beine investiert. Natürlich unterm Strich steht das, was irgendwie dann nachher in der Vitrine landet, und das war jetzt nicht so furchtbar viel. Zählst du da den DFB-Pokal noch? Den kann man ja nicht dazu zählen, der war ja vorher, ne?
Ja, der war 21, deswegen genau, ist das nicht so richtig auf seinen Mist gewachsen.
Gehört ja nicht dazu, nee, das stimmt. Ja, also wenn wir gemein wären, würden wir sagen, das sind 4 verlorene Jahre. Das wäre vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ich finde, du musst immer sehen, gegen wen konkurrierst du. Und also ich glaube, wonach die Dortmunder sich sehnen, und dafür braucht man aber, glaube ich, einfach sehr viel glückliche Momente, die nicht nacheinander passieren, sondern irgendwie zeitgleich, wäre so eine Saison, wie sie bei Leverkusen im zweiten Jahr unter Alonso erlebt hätte. Also wenn er da mit der Baumeister gewesen wäre, dann glaube ich, würden alle sagen, ja, der Kehl hat einen riesen Job gemacht. Und so geht er, und ich glaube, viele Dortmunder werden sich denken, er ist eigentlich einer von uns, aber er hat uns nicht besser gemacht.
Ja, ich habe jetzt gerade hier nochmal den Kader aufgeschlagen, damit ich da auch alles sehe, was irgendwie interessant sein könnte. Ich schaue jetzt mal vor allem auf die Spieler, die im vergangenen Sommer gekommen sind, welche da so dabei waren. Ich meine, was ihm natürlich dann viele auch negativ auslegen, wenn wir das jetzt mal nur auf die letzten Transferfenster beschränken. Er hat Jan Couto verpflichtet, wo nach wenigen Spielen eine Klausel griff, dass man den für eine Unsumme verpflichten musste.
20 Millionen.
Und der ist der ist natürlich immer noch nicht etabliert bei Borussia Dortmund. Das muss man ganz klar so sagen. Julian Riasson spielt natürlich auch eine starke Saison. Auch wenn sich an ihm ein bisschen die Geister scheiden. Aber Couto, muss man sagen, bislang nichts. Chukwuemeka wurde fest verpflichtet, hat, und das habe ich jetzt eben nochmal gelesen, 97 Profi-Pflichtspiele und noch nie über 90 Minuten durchgespielt. Oh, jetzt ist der Burkhardt weg. Jetzt ist er wieder da. Kein Problem. Wir machen einfach weiter, solange du mich hörst. Ja. Aber ja, also das ist, finde ich, schon sehr interessant und spannend. Also jemanden für so viel Geld zu verpflichten wie Chukwuemeka, der im Prinzip noch nie durchgespielt hat in seiner Profikarriere. Bellingham war sehr, sehr teuer für das, was er bislang gebracht hat. Ich finde, er ist ganz klar auf dem aufsteigenden Ast. Muss man noch eine zweite Saison geben? Das finde ich immer relativ wichtig. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei Fabio Silva, der, wenn er spielt, immer sehr, sehr emsig und fleißig ist, der vielleicht manchmal auch ein bisschen Pech hat im Abschluss. Auch da möchte ich noch kein finales Urteil abgeben. Und die Nummer mit Anselmino war natürlich sehr, sehr bitter. Sie hätten ihn extrem gerne behalten und Chelsea hat eine Klausel gezogen. Da sagt man natürlich auch, ja, auch da, lieber Herr Kehl. Und was diese Spieler alle vereint, Anselmino von Chelsea, Silva war auch in England unterwegs, Bellingham auch, Chukwuemeka sowieso und Couto gehörte einem Verein aus England. Also, das ist mir dann ein bisschen zu simpel, wenn du immer nur auf die Insel fliegst, um irgendwelche Deals zu machen. Und das ist vielleicht auch das, was ihn jetzt den Job gekostet hat?
Das ist jetzt reine Spekulation. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, dass die Geschäftsführung nicht mehr so zu 100% von überzeugt gewesen ist. Ich glaube, dass man sich mit Nils Ole Boog auch einen Aufbruch in eine neue, auf neue Transferebenen verspricht, die dann tatsächlich sich nicht nur in der Premier League befinden, weil Nils Ole Boog sich ja da durchaus schon auch als Perlenfischer hervorgetan hat bei der SV Elversberg. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Was mir grundsätzlich, und das ist, finde ich, losgelöst von der Thematik oder der Person Kehl, was mir beim BVB immer aufgefallen ist, und deshalb habe ich diesen Bellingham-Transfer auch wirklich mit einem großen Bauchkrummeln verfolgt, ist die Tatsache, dass bei den Dortmundern auf dem Transfermarkt die Nostalgie auch immer eine große Rolle spielt. Also man holt Spieler, die schon mal da gewesen sind, die dann woanders hingegangen sind, vorzugsweise zu den Bayern, kommen dann zurück und die waren nie wieder so gut wie vorher. Das war bei Kagawa so, das war bei Götze so, das war bei Mkhitaryan so. Diese Reihe könntest du ja einfach fortsetzen. Und dann kommt eben jetzt mit Bellingham einer, der genauso aussieht wie der große Bruder, der sich auch so ähnlich bewegt wie der große Bruder und der dann natürlich auch so erfolgreich Fußball spielen wird wie der große. Vielleicht wird das noch, aber im Moment tut das nicht. Und das, finde ich, ist nicht professionell. Da schwingt für mich einfach zu viel, das ist für mich zu viel Gefühl und zu wenig Verstand. Und ich finde, das kannst du dir als BVB so nicht leisten. Und dann kommt für mich als zweites noch hinzu, ich finde, dass der BVB sich in den vergangenen Jahren sehr schwer getan hat, die Talente, also hochziehen schon in den Profikader aus der eigenen Jugend. Aber das, und das finde ich, muss man Kovac auch ankreiden, die jungen Spieler zu wenig Minuten bekommen haben. Also dass sie zu, und wenn sie einmal wie Mané beispielsweise gepatzt haben, gleich am Anfang, dass sie dann erstmal weg gewesen sind. Und das ist natürlich ein unglaublicher Spagat, den du als einer der führenden Clubs in Deutschland da vollbringen musst, Ergebnisse zu erzielen und zweitens eben auch Spieler aufzubauen. Die Bayern tun sich da auch mitunter schwer, denen fällt das auch nicht so leicht, dieses Risiko in Anführungszeichen anzugehen. Aber die große Frage ist ja immer nur, wenn du nur ausbildest, um die Spieler dann irgendwie 2 oder 3 Jahre bei einem anderen Verein zu parken, um sie dann möglicherweise zurückzuholen, dann frage ich mich, Ist das nicht ein bisschen viel Geld, was wir da rausschmeißen?
Ja, das ist schon ordentlich was an Kohle. Da hast du recht. Jetzt gibt es ja mit Kjell Wedchen beispielsweise einen, der ist beim VfL Bochum aktuell unterwegs.
Spielt aber da auch selten von Anfang an.
Ja, und das ist dann immer, glaube ich, die Schwierigkeit. Wir haben das hier schon oft thematisiert, dieser Sprung von der Jugend in eine Profimannschaft, die gerne wieder Titel gewinnen möchte und in der Champions League unterwegs ist, ist extrem groß. Und man kann nicht erwarten, dass in jedem Jahr ein Jugendspieler den Sprung in diese Mannschaft schafft. Ich glaube, das ist eine zu hohe Erwartungshaltung. Ich bin aber komplett deiner Meinung, dass es auch Phasen in dieser Saison gab, wo Kovac mehr auf die jungen Spieler hätte setzen können. Also du hast gerade einen angesprochen, Philipp Pomane, von dem ich, das wissen die Leute, sehr begeistert bin. Ich glaube, dass er Borussia Dortmund sehr gut zu Gesicht stehen wird noch in den nächsten Jahren, wenn er denn die Chance nochmal bekommt. Ich glaube sogar, dass er aktuell noch einen Schritt weiter ist, also vielleicht sogar zwei als Luca Reggiani, aber der ist in einer positiveren Situation reingekommen und da lief es ja schon. Dann ist es ein bisschen anders und er muss sich nicht ganz vielleicht so extrem beweisen wie ein anderer Spieler in einer früheren Saisonphase, aber ja, das fehlt mir auch und mir fehlt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, generell der Mut. Das muss nicht unbedingt nur mit Niko Kovac zu tun haben, das kann natürlich auch mit einem Entscheidungsträger wie eben beispielsweise Sebastian Kehl zu tun haben. Mein Eindruck bei ihm war immer, und ich kann mich erinnern, ich habe 2017 nach seiner Weltreise mal ein Interview mit ihm geführt, ein längeres, dass der sehr sehr geplant hat, sehr vorstrukturiert war. Also ich bin ein aktiver Spieler, ich weiß genau, was ich danach machen will. Ich möchte ins Management, ich möchte als Funktionär unterwegs sein. Und dass die Emotion, die er als Spieler auf dem Platz hatte, ja, ich will nicht sagen ausradiert hat, aber dass die ihm irgendwie gefehlt haben, hinterher in seiner Rolle, dass er selber nicht mutig genug war bei Entscheidungen. Du hast zu viele Rückholaktionen ja generell schon angesprochen. Die nächste steht im Prinzip ja vor der Tür mit Jadon Sancho. Aber ist dein Gefühl auch gewesen, dass er ein bisschen zu kühl war vielleicht für eine große Rolle bei Borussia Dortmund? Mit der Vergangenheit auch als Spieler und Kapitän dieser Mannschaft.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde diesen Gedanken total gerechtfertigt. Versuche das gerade so ein bisschen für mich einzuordnen, wie ich Kehl erlebt habe als Journalist, dann ja meistens im Anschluss an Champions-League-Spiele, wenn er nach den Spielen als einer der wenigen dann überhaupt ans Mikrofon gekommen ist. Da fand ich ihn in der Regel auch sehr kontrolliert. Ich erinnere mich an das 4:4 bei Juventus Turin, wo ja alle irgendwie mit dem Herzkasper aus dem Stadion rausgestolpert sind, nur Kehl nicht. Kehl nicht. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an Bilder nach dramatischen Spielen, nach Spielen, in denen sich der BVB vom Schiedsrichter nicht gerade bevorteilt gefühlt hat, wo Kehl auch richtig aus der Hose gesprungen ist, am Spielfeldrand, im Spielfeldtunnel. Und ich glaube, er hat nach wie vor beides, aber er hat eine Vorstellung von sich, wie er gerne sein möchte. Und er versucht, alles dieser Rolle gerecht zu werden, was uns ja im Alltag auch so geht. Ne? Also wenn ich ins Stadion gehe, habe ich auch eine Vorstellung von mir, wie ich als Reporter sein möchte, wie ich klingen möchte, was ich vermitteln möchte und bin da nicht der Hupe und der Vater von drei Kindern, der mit seinen drei Kindern auch viel Blödsinn macht. Also ich glaube, dass Sebastian Kehl schon dass ein sehr, sehr schlauer Mensch ist, also ein sehr reflektierter Typ ist. Und der hat eine klare Vorstellung von sich in dieser Rolle und der wird immer alles daran setzen, dass die Vorstellung von dieser Rolle und wie er sie ausfüllt, die Realität, dass sie immer kongruent sind, also dass sie immer sich überlagern, dass da möglichst wenig Abweichung entsteht. Und ich bin gespannt, ob er das in Hamburg auch so hinkriegt.
Ja, das ist genau die Frage, die ich mir dann auch stelle. Wie wird das in Zukunft sein, wenn er ja im Prinzip gar keine emotionale Bindung zu einem Verein hat, die ja bei Borussia Dortmund ja eigentlich haben müsste? Du hast gerade ein Wort benutzt, was es, glaube ich, perfekt beschreibt. Kontrolliert. Es wirkte mir alles sehr kontrolliert und du hast auch ein perfektes Beispiel gebracht. Dieses 4:4 Unentschieden bei Juventus, ich kann mich noch erinnern, das haben wir mit ein paar Freunden hier bei mir zu Hause geguckt. Wir hatten alle so eine Krawatte. Mhm. Und wenn dann Sebastian Kehl danach relativ ruhig ist, dann dann sagt das ja viel aus. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Vielleicht wollte er dann auch wieder bewusst gegensteuern und ein bisschen Fahrt rausnehmen. Aber im Profisport, wo Emotionen ja dazugehören, finde ich, ist es äußerst wichtig, diese auch zu zeigen. Es gibt aber zwei Punkte. Der eine Punkt ist, generell emotional zu sein, das auch nach außen zu leben. Und das Ricken ist jetzt auch nicht überemotional. Das heißt, man hat das gar nicht auf dieser Ebene, auf dieser Entscheidungsebene. Vorstandssport oder Sportdirektor oder sportlicher Leiter.
Der Trainer auch fehlt, nicht.
Ja, ein Trainer auch nicht. Es fehlt also, im Prinzip fehlt es da komplett. Deswegen wäre mir persönlich relativ wichtig, und wir kommen ja gleich auf den neuen Mann zu sprechen, Nils Ulleburg, dass der das eventuell so ein bisschen mit reinbringt. Ich weiß nicht, ob er der Typ dafür ist. Dafür kann ich ihn nicht gut genug einschätzen. Aber ich hätte mir da halt mehr Emotionalität gewünscht. Es gibt aber auch die andere Ebene. Das ist die Entscheidungsebene. Und da kommen wir nochmal zu den Rückholaktionen. Ja. Die haben immer etwas Emotionales natürlich auch für die Fans. Du hast eben die Rückholaktionen stark kritisiert. Mkhitaryan, übrigens, kleine Korrektur, ist nicht zu Borussia Dortmund zurückgekommen. Aber es gibt natürlich noch andere Kandidaten. Mats Hummels, das hat durchaus funktioniert. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Aber was solche Entscheidungen angeht, dürfen Emotionen keine Rolle spielen. Wenn du einen Spieler XYZ holst, muss die Emotion eigentlich egal sein. Du musst entscheiden, rational, hilft der Spieler ABC oder hilft ihr dir nicht in der Situation, in der du dich befindest. Das ist meiner Meinung nach wichtig. Also bei sportlichen Entscheidungen sehr viel Rationalität. Bei allem anderen hätte er meiner Meinung nach mehr Emotionalität gebraucht. Und in der Kombination ist ihm das, glaube ich, ein bisschen zum Verhängnis geworden. Liege ich da so falsch mit meiner Analyse?
Ja, also es klingt auf jeden Fall in sich schlüssig. Also das wirst du auch eben viel besser einschätzen können als ich aus der Distanz. Aber also ich finde, dass das durchaus logisch klingt. Mit Mkhitaryan, das hatte ich tatsächlich falsch abgespeichert. Ich dachte, der wäre noch mal zurückgekommen. Da war der nur, haben alle mal gedacht, der kommt jetzt zurück.
Ja, das wäre ja auch der Klassiker gewesen.
Aber Sascha, was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn Lewandowski sagen würde, ach Mensch, zum Abschluss gehe ich nochmal dahin, wo alles losgegangen ist.
Ja. Du merkst es an meiner Reaktion. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das ist natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Stürmer. Er ist damals zu den Bayern gegangen, hat noch eine Saison ja gespielt beim BVB und den Vertrag auslaufen lassen. Es war natürlich Großtheater, als bekannt wurde, dass er zu den Bayern geht. Aber was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er nicht in seinem letzten Vertragsjahr bei Borussia Dortmund alles auf den Platz gelassen hätte, weil das ein absoluter Siegertyp ist. Aber das ist natürlich auch eine provokante Frage von dir, das muss ich wirklich sagen. Ne?
Ja, aber dafür sind wir ja hier zusammen, dass wir uns auch gegenseitig mal solche Fragen stellen. Ne?
Ja, ich kann dir die Frage nicht konkret beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Wie sehr könnte er Borussia Dortmund noch weiterhelfen? Und vor allem, welche Rolle würde er akzeptieren? Würde er akzeptieren, regelmäßig auf der Bank zu sitzen und beispielsweise einem Fabio Silva zu helfen, selber ein Weltklasse-Spieler zu werden? Denn ich sehe in dem sehr, sehr viel Potenzial. Ich weiß nicht, ob ich ihm diese Rolle zutrauen würde.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob das ist ja jetzt auch nur so ein Gedankenspiel gewesen, ne? Also weil das würde so in die Reihe, es hätte halt reingepasst. Und natürlich kommst du dann auch irgendwann wieder zu der Personalie. Da haben wir ja rund um das Handball-Länderspiel am Donnerstag auch kurz drüber gesprochen. Für mich der größte Fehler, den die Dortmunder gemacht haben, war im vorvergangenen Sommer die Weggabe von drei Mittelstürmern. Und war es letztes Sommer oder vorletzte Sommer?
Ja, sprich mal weiter, ich denke mal kurz darüber nach.
Also mit Mokoko, das war letzten Sommer, ja, Mokoko, ja. Aller und Füllkrug. Und ja, das Füllkrug, es ist erst ein Dreivierteljahr her, verdammt nochmal, ich dachte jetzt, ich hasse ja schon länger. Nee, aber in Füllkrugs Leben ist halt viel beziehungsweise wenig passiert. Und es ist auf jeden Fall nicht das passiert, was ihm in Dortmund ja regelmäßig gelungen ist. Er hat die Menschen nicht mitnehmen können, weil er natürlich lang verletzt gewesen ist. Aber ich finde, an so einer Person wie Füllkrug, den du jetzt auch nicht deshalb wiederholen musst, aber das ist ja wie mit Reggiani in klein, ist das bei Füllkrug in groß. Du brauchst solche Typen, die dir die Leute ins Stadion bringen. Und zwar reinbringen, weil sie sich mit diesen Menschen total identifizieren können, weil sie spüren, dass sie sich mit dem, was sie machen, komplett identifizieren. Und das ist bei Guirassy eben nicht so. Den könnte ich mir auch wie im Online-Katalog in allen möglichen Trikots vorstellen und hätte keinerlei Störgefühl. Ne?
Mhm.
Und das ist bei Füllkrug war das so. Also bei Füllkrug habe ich gedacht, ach, jetzt geben sie echt ein Stück Seele weg. Warum machen sie das?
Ja, ist ja interessant, dass du das sagst. Im Sommer 24 ist er gegangen nach der erfolgreichen Europameisterschaft und dann kam Guirassy, der jetzt ja schon seine zweite Saison spielt. Der hat deutlich mehr Tore erzielt. Deutlich, deutlich mehr Tore erzielt als Niklas Füllkrug in seiner ersten Saison. Man hat auch relativ viel Geld für Füllkrug bekommen. Es war ja dann direkt im Anschluss an die Europameisterschaft. Da hatte er einen relativ hohen Marktwert. Deswegen kann man generell schon sagen, dass dieser Deal finanziell und auch im ersten Moment sportlich auf jeden Fall richtig war, wo ich dir komplett recht gebe, ist, emotional war das natürlich eine Katastrophe. Weil Guirassy, und da kam auch eine Hörerfrage zu dem Thema rein, sich im Endeffekt ja kaum mit einem Verein identifiziert, weil für den geht es darum, Geld zu verdienen. Natürlich möchte der auch maximal erfolgreich sein, das möchte ich dem gar nicht absprechen, um Gottes Willen. Es ist ein Leistungssportler und auf dem Level kommst du nur an, wenn du gut bist und nicht, wenn du nur so ein bisschen kicken kannst. Und trotzdem ist das hier auch immer wieder eine Diskussion. Die Leute können sich tatsächlich mit ihm 0,0 identifizieren. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich eben da so lange in meinem Monolog analysiert habe, die Emotion, die fehlt. Die Emotion, die bei Sebastian Kehl fehlte, die bei Guirassy fehlt, die vielleicht beim einen oder anderen auch fehlt. Und jetzt habe ich aber ein kurzes Abschiedsvideo gesehen von Nils Ole Borg, wo er sich bei den Fans in Elversberg verabschiedet und bedankt hat. Er war jetzt da 8,5 Jahre, das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Zeit. Wie eine Emotionsbombe wirkt er jetzt nicht auf mich, aber ich bin sehr gespannt, wie er sich dann morgen auf der Pressekonferenz präsentieren wird. Fakt ist aber eine Sache, Burkhardt, er hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet in Elversberg. Diese Mannschaft hat er komplett nach oben geführt, weil die haben jetzt nicht in der dritten Liga angefangen und sind nur einmal aufgestiegen. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Er hat sich das selber erarbeitet, auch eine Chance vielleicht erarbeitet, bei Borussia Dortmund zu arbeiten.
Ja, die Gladbacher hätten ihn auch gerne gehabt.
Deine Gladbacher, darf ich das an der Stelle sagen, ja?
Ja, also wir hätten den auch gerne gehabt, haben den aber nicht gekriegt. Ja, ist schon verrückt, dass solche Leute sich dann aus der Nische heraus so auf eine große Bühne drängen, weil sie was können. Das muss man einfach sagen. Der hat einfach ein sehr, sehr gutes Gespür für Spieler, die ein großes Potenzial haben. Und der weiß genau, auf welcher Bühne sie erstmal arbeiten müssen, um dieses Potenzial zu entwickeln. Das fängt ja mit Woltemade an und geht weiter bis Aslani in dieser Saison oder bis Edno Talib. Also da sind ja wirklich, wirklich viele, viele, vor allen Dingen offensive Spieler gewesen, die berauschenden Fußball gespielt haben, da in der Provinz, an der Kaiserlinde in Elversberg. Ein Verein, den er aus der vierten Liga bis an die Tür zur Bundesliga gebracht hat. Und wer weiß, vielleicht steigt Elversberg in diesem Jahr tatsächlich auf. Es wäre jetzt nicht mein ganz großer Herzenswunsch, wenn ich ehrlich bin.
Wie, warst du da schon mal? Hat dir nicht gefallen?
Ich war schon ein paar Mal da. Ich war ja früher auch beim Lokalradio und bei den Sportfreunden Siegen und wir mussten dann einmal im Jahr mussten wir in den tiefsten Südwesten eine Reise mit ungewissem Ausgang und man war sich nie ganz sicher, ob man den Weg da zur Kaiserlinde finden würde und ob man da auch arbeiten kann. Da hat sich natürlich viel, viel entwickelt. Die haben tolle Geschäftsführung, also Präsidium ist super, also die machen da schon echt einen richtig guten Job. Und wenn man sich mal überlegt, was die aus verhältnismäßig kleinen Mitteln machen und wie viel Geld beispielsweise bei Hertha BSC in der zweiten Liga bewirkt werden muss, um das den ganzen Betrieb am Laufen zu halten, das ist schon krass. Von daher kann ich das schon verstehen. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass bei Nils Ole Borg eben auch die Hoffnung besteht, zumindest aus Sicht der Dortmunder, dass der denen einfach neue Dimensionen eröffnet, was Transfers angeht, dass er einfach einen sehr viel breit gefächerteren vielleicht Blick hat auf den europäischen Markt, auf jeden Fall auf den nationalen Markt, dass er weiß, okay, da sind U21-Spieler, da sind U23-Spieler, U19-Spieler, die großes Potenzial haben. Dortmund hat das ja jetzt auch schon gemacht, aber wir haben ja eben gesagt, in der Regel wird dann eben in der Premier League geguckt, wer spielt denn gerade nicht bei Manchester City und wer müsste eigentlich spielen und die Spieler werden geholt. Und das ist jetzt ja keine höhere Mathematik, um dazu zuzugreifen. Und ich glaube, dass Borg da schon nochmal für einen anderen Ansatz steht.
Du hast natürlich das Problem, holst du talentierte Spieler aus der Premier League, sind sie sehr teuer und die Chance, dass eine Wertsteigerung stattfindet, ist relativ gering. Also wenn du jetzt einen Bellingham schon für 30 Millionen holst und verkaufst ihn für 50, dann ist der Gewinn so gering, da musst du wahrscheinlich noch was, ich habe es jetzt nicht im Kopf, an seinen alten Verein abtreten und so weiter. Dann hast du im Prinzip gar kein Geld mit ihm gemacht. Und das war ja auch über viele Jahre das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund, wo sie viel Geld generiert haben durch die teuren Verkäufe, billiger eingekauft und viel teurer verkauft. Dembélé beispielsweise natürlich, ein Kagawa, das Beispiel schlechthin, ja, weil man den für unter 1 Million Euro verpflichtet hat damals. Dass man das auch nicht jedes Jahr schafft, auch das ist nicht schlimm. Aber aktuell, welchen Spieler hast du denn im Kader, von dem du denkst, das könnte mal passieren? Also das ist relativ unwahrscheinlich. Jetzt ist Schlotterbeck natürlich ein Kandidat, aber trotzdem. Nils Ole Boek kommt aus Beckum, ist Jahrgang, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, 86, gerade 40 Jahre alt geworden und hat unter anderem gespielt bei LR Ahlen, diesen Verein gibt es ja.
Ja, sicher.
Genau, mit Marco Reus damals übrigens, gibt es auch ein interessantes Foto. Ja, genau. Und diesen Verein, den gibt es ja mit diesem Namen nicht mehr. Es war ein kurzes Intermezzo. Dann hat er beim MSV Duisburg gespielt, bei Rot-Weiß Aalen dann hinterher. Also diesen Verein gibt es ja noch. Und 6 Jahre und über 120 Spiele beim SVW in Wiesbaden. Er hat auch ein paar U-Länderspiele gemacht für die U16, U20, U21. Was mir an dieser Entscheidung von Borussia Dortmund gefällt, und natürlich kann das in die Hose gehen, wissen wir nicht. Aber was mir gefällt ist, sie sind endlich mal wieder mutig. Und sie holen jemanden, der nicht schon bei Borussia Dortmund gespielt hat. Auch das gefällt mir. Mal etwas anderes probieren, mal etwas Neues, mal etwas Frisches. Da muss ich sagen, Gratulation, was das angeht. Nochmal, wir wissen nicht, wie das ausgeht. Aber das gefällt mir tatsächlich als Fan.
Ja, hat ja Matthias Sammer auch direkt gesagt, dass er das für eine sensationell gute Entscheidung hält, dass die Dortmunder sich den Boek geholt haben. Die große Frage wird sein, lassen Sie ihn auch machen und lassen Sie ihn wirklich also seinen Job so ausführen, dass er da auch wirklich ohne Handschellen und Einschränkungen arbeiten kann. Oder versuchen Sie dann schon auch bei den großen Sachen mehr Einfluss zu nehmen, dass Sie natürlich ein Mitspracherecht behalten wollen und werden, dass Lars Ricken da nicht allem bei jedem Vorschlag einfach begeistert die Hände klatschen wird, ist auch normal. Aber gehen Sie dann eben auch mal mit, selbst wenn Sie nicht überzeugt sind, dass ein Spieler Ihnen sofort weiterhelfen kann. Aber wenn der Boek Ihnen sagt, er gibt dem mal ein halbes Jahr bei uns hier unter den Trainingsbedingungen mit den Mitspielern, dann wird er sich auf jeden Fall machen, weil das ist ja seine große Qualität, die er in Elversberg an den Tag gelegt hat. Also vertrauen Sie ihm da und vertrauen Sie ihm auch, wenn es beim ersten und beim zweiten Mal schief geht. Das ist für mich immer die entscheidende Frage.
Ja, ich hoffe, dass Sie ihm Zeit geben. Kehl hat ja auch einige Jahre Zeit bekommen. Es ist natürlich jetzt schon eine sehr hohe Erwartungshaltung. Schon jetzt zu diesem Zeitpunkt, obwohl noch nicht mal seine Vorstellungs-PK stattgefunden hat. Die Leute, die haben jetzt richtig Lust. Ja, das merkst du ja auch bei mir. Ich freue mich, dass der hier hinkommt und dass wir ein neues Gesicht kennenlernen. Und wenn das am Ende dann nicht funktioniert und im Sommer vielleicht nicht die Transfers stattfinden, von denen man denkt, das ist jetzt aber mal was Kreatives. Ja, dann werden die Ersten kommen und sagen, ja, das hätte Sebastian Kehl vielleicht auch so gemacht.
Ja.
So, und da und hoffe ich.
Ich gieße gerne noch ein bisschen Wasser in den Wein. Ich erinnere mich an viele Fans von Werder Bremen, die im vergangenen Sommer Freudentänze aufgeführt haben, als sie gehört haben, dass Horst Steffen der neue Trainer wird. Und der kam ja auch aus Elversberg und hat einmal mehr die These bestätigt, dass manche Trainer und vielleicht auch Sportfunktionäre oder Sportgeschäftsführer tatsächlich in so Vereinen, die den sehr geschützten Raum auch darstellen, besser funktionieren als auf großer Ebene. Christian Streich beispielsweise hat das genau gewusst, dass er bei anderen Vereinen als im SC Freiburg vermutlich nie so arbeiten können würde und hat deshalb das nie ernsthaft in Erwägung gezogen, woanders hinzugehen. Und diese Beispiele gibt es ja auch häufiger. Volker Finke hat das auch nicht hingekriegt. Ja, also das wäre kein neues Phänomen. Es muss nicht so kommen, aber es kann so kommen.
Ja, also man sollte jetzt nicht übereuphorisch sein. Da neigt man natürlich als emotionaler Fan sehr schnell dazu, sich sehr zu freuen. Und hinterher ist dann die Trauer groß. Ich möchte mit den Hörerfragen anfangen. Aber bevor wir das tun, noch mal kurz der Hinweis darauf. Ihr könnt dieses Format sehr gerne unterstützen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist gar kein Problem. Erstmal könnt ihr vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr sämtliche Informationen. Ihr findet einen Link zu PayPal und so weiter. Also all das. Ihr findet den Link zum Merchandise-Shop. Und ihr könnt uns abonnieren, zum Beispiel bei YouTube. Ihr könnt kommentieren bei Instagram. Ihr könnt euch jede Woche mit einer Hörerfrage beteiligen. Gar kein Problem. Und da lese ich mal zwei unterschiedliche Fragen vor. Nacheinander. Ist doch sehr interessant. Kai schreibt Folgendes. Wie sieht das jetzt mit Ricken aus? Macht er im Sommer den Abflug und Platz für Krösche? Dann wäre das eine runde Geschichte. Ich breche mal an der Stelle ab. Und dann lese ich die Meinung von Simon vor. Meiner Meinung nach zeichnet sich Lars Rickens größte Stärke darin ab, die richtigen Personen zur richtigen Zeit einzustellen. Erst Broich, dann Kovac und jetzt Boog. Interessant, ne? Wie sehr die Meinungen hier auseinandergehen können.
Ja, und in einem Jahr wird man sagen können, vermutlich ist die Meinung A weniger richtig als Meinung B. Also das würde ich den Dortmunder zumindest wünschen, dass der letztgenannte Hörer da richtig liegt. Also ja.
Ja, also ich finde die Diskrepanz erstaunlich, weil sie sprechen über die gleiche Person, haben aber eine komplett andere Sicht.
Lars Ricken ist für mich auch noch nicht so richtig in dieser Position angekommen oder erfüllt sie zumindest nach außen, finde ich. Man hat natürlich immer auch so Vorstellungen, dass dann da auch jemand sich so in Richtung, ich will nicht sagen Patriarch entwickelt, aber schon auch so eine, einfach so ein etwas, was verkörpert. Und Lars Ricken hat für mich so etwas Flüchtiges. Also der ist kurz da und dann huscht er aber auch schon wieder weg. Und das, was er gesagt hat, hat man im nächsten Moment auch schon wieder vergessen. Also das hat er noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ob das noch eine Anforderung sein muss. Aber wenn ich so mit den Fans mitgehe, dann kann ich schon nachvollziehen, dass sie sich da auch, glaube ich, jemanden wünschen, der ab und zu einfach auch mal vielleicht einen Spruch gegen die Bayern raushaut. Warum denn nicht? Macht es doch einfach mal. Sorgt doch mal dafür, dass wieder ein bisschen Leben entsteht.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube, da wird Lars Ricken nie der Typ für sein. Vielleicht wächst ja Nils Ole Boog genau in diese Rolle. Nächste Hörerfrage. Watzke drängt angeblich auf einen Transfer von Sancho. Jetzt haben wir Boog geholt. Sollte er nicht die Kernkompetenz hinter der Verpflichtung von Sancho haben? Die komplette Überzeugung ist die Sancho-Frage die erste große Krux, in der sich Boog beweisen muss.
Ja, da ist was dran. Also wenn das wirklich so konkret ist, das wirst du besser wissen als ich. Ich kenne auch nur das Gerücht. Und dann hätten wir ja, dann wäre das dritte Mal, dass er da nach Dortmund kommt. Ich kann das auch nicht einschätzen, aber dafür sehe ich zu wenig englischen Fußball auch in Gänze, dass ich sagen könnte, der ist noch so gut, dass er Dortmund hilft. Er ist nicht mehr 19. Das ist auch klar.
Ja, er ist jetzt 26 Jahre alt, er käme ablösefrei, sein Vertrag, er gehört ja noch Manchester United, wird im Sommer nicht verlängert werden, das haben ja die Red Devils schon bekannt gegeben. Da möchte ich jetzt nochmal zurückgehen zu dem, was ich vor 10, 15 Minuten gesagt habe. Rationale Bewertung, kann der Spieler einer Mannschaft weiterhelfen, ja oder nein? Was ich glaube, was er kann, ist, er kann Gegenspieler binden, ohne wie mit 19 oder 20 Jahren 5 Leute auszudribbeln und am Ende den Pass zu spielen und einer schiebt ihn ins leere Tor. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob er das noch kann, diese Fähigkeit. Könnte ihm abgegangen sein, hat vielleicht auch was mit zu wenig Spielpraxis zu tun und zu wenig Selbstvertrauen dann auch. Was ich aber glaube, was er hat, und das hat man bei seiner letzten Zeit in Dortmund gesehen, als sie dann ins Champions-League-Finale eingezogen sind, er bindet nach wie vor mehrere Gegenspieler, weil er eine überragende Technik hat. Ja. Der holt den 40-Meter-Pass von Schlotterbeck anders auf den Boden, auf den Rasen, als das Karim Adeyemi tut. Das ist einfach so. Das ist ein Riesenunterschied. Daher muss man sich überlegen, hilft der Borussia Dortmund? Ich würde sagen, tatsächlich rational betrachtet, hilft er ihnen? Emotional gibt es viele Leute, die sagen, muss unbedingt Sancho wieder in Dortmund spielen. Die Nummer 10 wird ja auch frei. Julian Brandt verlässt den Verein. Ja, es würde ja passen wie die Faust aufs Auge. Aber Es gibt auch viele, die sagen, nicht schon wieder, so wie du zum Beispiel, die nächste Rückholaktion. Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Was sagt dir dein Gefühl so als jemand, der das aus der Distanz betrachtet? Mein Gefühl sagt mir, Jadon Sancho wird nächste Saison bei Borussia Dortmund die Nummer 10 tragen.
Ja, ich glaube das auch und ich glaube, dass es nicht gut ist für den BVB.
Okay, ja gut, wir haben ja eben schon ausführlich darüber gesprochen, warum du denkst, dass das nicht gut ist. Hier kamen viele, tatsächlich sehr, sehr viele Fragen zu Lars Ricken. Hier kommt eine Frage, der BVB hat die Champions League Quali im Prinzip sicher und kann aus den Top 4 nicht mehr rausrutschen, weil es viele direkte Duelle auch noch hinter dem BVB gibt. Wann ruft Kovac endlich Jugendforsch aus und setzt auf Inacio, Albert oder Kabar neben Reggiani? Was denkst du, wird er das tun?
Nein.
Was macht dich da so sicher? Das ist eine Antwort, die mir natürlich nicht gefällt.
Weil Niko Kovac kein Gambler ist. Das ist kein Zocker. Das ist einfach so. Sein Verstand wird immer sagen, Niko, bis hierhin und auf keinen Fall weiter. Ne, dann sind es immer noch 10 Meter bis zum Abgrund, aber wer weiß. Das machen wir mal nicht. Es kann eine Windböe kommen, dann fallen wir da alle runter. Das macht er nicht.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Er war noch nie der Typ Gambling, so wie du es jetzt ausgedrückt hast, er war immer derjenige, der sehr auf Sicherheit bedacht ist, der eben nicht so mutig ist, der eben nicht so ins Risiko geht. Ich bin gespannt, wie das in der Kombination dann auch funktionieren wird, aber ich wechsle gerade mal parallel die Plattform. Es gab noch einige Fragen, natürlich auch bei Instagram, die bei Twitter waren tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Hier wird gefragt zu der Planung mit den aktuellen Leihspielern. Da haben wir im kurzen Vorgespräch schon drüber diskutiert. Das ist natürlich aktuell sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube, da muss man wirklich mal abwarten, wenn auch ein paar Kollegen bei den Pressekonferenzen vielleicht ja auch schon morgen Nils Ole Borg fragen, wie das denn aussieht. Möchte er diese Spieler wie zum Beispiel Rahmai, der in Heidenheim unterwegs ist, Duran Will aktuell in der Schweiz, Wädchen in Bochum, Kempel und so weiter. Möchte er die zurückholen und einbinden? Sieht er überhaupt die ausreichende Qualität bei diesen Spielern? Das ist ja auch immer eine ganz, ganz entscheidende Frage. Also da müssen wir mal ein bisschen abwarten.
Hier Duran wird Will übrigens bitte zurückholen.
Ja, bist du der Meinung? Ja.
Ich will den unbedingt sehen in der Bundesliga. Ich finde, das ist für mich so ein Spieler, da würde ich gerne mal erleben, dass der so 7-8 Mal nacheinander wirklich eine längere Phase kriegt in dem Spiel, um zu gucken, ob das besser wird, ob das konstanter wird, ob das verlässlicher wird. Ich finde, der hat so wunderbare Anlagen. Und den würde ich gerne häufiger mal spielen sehen.
Ja, ich würde den gerne auch häufiger spielen sehen. Das ist ja gar keine Frage. Hier kommt eine Frage jetzt mal wieder zu dir persönlich. Sven Pistor, dein Freund und Kollege, war ja zuletzt auch hier zu Gast. Ihr hattet ja diesen Podcast Jogo Bonito zusammen. Er hat ja dann auch erklärt, warum das nicht mehr gemacht wird mittlerweile. Aber der Hörer Daniel heißt, er würde gerne wissen, wenn ihr zu dritt, also du Sven und Armin Lehmann, in England unterwegs seid auf Fußballtour, ja, was esst ihr am liebsten? Getränk muss ich gar nicht fragen wahrscheinlich, ne?
Fish and Chips.
Fish and Chips, ja, der Klassiker.
Total ehrlich, aber es gibt Fish and Chips und es gibt meistens ein Peroni, weil das englische Bier ungenießbar ist, aber die zum Glück sich das Bier aus Italien dahin kommen lassen, dass es auch gezapft gibt. Also dann kann man das auch gut aushalten und wir haben so ein paar Fish and Chips Läden, die wirklich cool sind. Wir hatten jetzt einen Frischling, als wir jetzt beim Leverkusener Spiel gewesen sind. Oh Gott, jetzt bei Arsenal, genau. Mhm. Und da waren wir nachmittags auch, also nicht Armin, Sven und ich, aber eben in einer anderen Besetzung. Und da hat dann ein Kollege einen Fish and Chips Laden rausgesucht, der war so schlecht. Also es gibt ja Fish and Chips, so Fisch, der schmeckt dann metallisch. Weißt du?
Oh ja.
Metallisch und sonst nichts und eine dicke Panade drumrum. Und es war so furchtbar. Und da war ich war kurz davor, Nudeln zu bestellen beim nächsten Mal. Habe ich aber nicht gemacht.
Okay. Oh, das ist aber gar nicht gut. Normalerweise kann man da eigentlich in England nicht so viel falsch machen.
Nein, aber wenn das irgendwie 15 Jahre tiefgekühlt war, dann ist es vermutlich normal, dass das so schmeckt.
Ja, das klingt überhaupt nicht gut. Ich muss gleich dringend was essen. Ich habe nämlich Hunger. Aber hier kommt noch eine Frage. Welchen Einfluss hat denn die Verwandtschaft aus Südamerika auf deine Fußballkünste? Bist du besser auf dem Platz, auf dem Rasen als der Kollege Sven Pistor?
Das hoffe ich doch. Also ich möchte nicht so schlecht sein wie Sven. Ich war ein hundsmiserabler Sprinter, aber ich war ganz gut im Kopfballspiel. Ich war halb Mensch, halb Tier, die Nummer 4. Also ich habe das ganz gut hingekriegt als Stopper. Habe auch relativ viele gelbe Karten gekriegt. Und bin jetzt Torwarttrainer bei uns in der C-Jugend und das wird auch ganz gut. Ich habe ein Riesentalent an der Hand. Ich sage aber nicht, wie der heißt, weil ich nicht möchte, dass der mehr weggeholt wird hier vom Hof. Das ist ja verrückt. C-Jugend, das ist ja Boskay Nils, Ole Burg, die kommen, die gucken einmal irgendwie bei fußball.de, wer hat hier irgendwie die besten Statistiken und dann kommen die und fragen nach Probetrainings. Und ich sage, der bescheuert, natürlich kriegt er meine Spieler nicht. Aber das ist ja hier auch im Kleinen ist es wie im Großen. Und man kann den komplizierten, den anstrengenden Weg gehen oder eben den einfachen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob Sven wird immer das Gegenteil behaupten. Ich glaube, ich habe die bessere Schusstechnik und bei Sven ist wie immer mehr Krawall dabei.
Vermisst du denn euren Podcast, eure gemeinsamen Gespräche, was das angeht? Und was wäre ein Thema, was du gerne mal intensiv besprechen würdest in vielleicht einem Remake eures Podcasts?
Ach naja, wir haben noch viele Personalien, haben wir einfach noch nicht besprochen. Wir hatten vor, eine große Franz-Beckenbauer-Reihe zu machen. Zum 80. wäre natürlich von Günter Netzer und Wolfgang Overath wäre eine ganze Menge möglich gewesen. Es gibt noch viele Fußball-Weltmeisterschaften, über die wir zu reden hätten. Viele exotische Fußballnationen, in denen es auch aus denen es auch großartige Geschichten gibt. Südamerika ist ein Fundus von surrealen Fußballerlebnissen, die auch ganz großartig niedergeschrieben worden sind. Also es gibt wirklich so, so viele Geschichten. Und ja, ich vermisse das sehr, weil das tatsächlich 3 Jahre Jogo Bonito, mehr als 100 Folgen haben wir damals gemacht. Das wird dir auch so gehen. Du bist ja auch schon lange Podcaster. Wenn man diesen Beruf sehr lange macht, so wie ich, ist es so, dass die Rückmeldung, die man bei Podcasts bekommt, so unmittelbar ist und so nah und so dicht, das ist schon besonders. Also im Radio kriegt man eigentlich, oder früher noch bei der Zeitung, bekam man relativ wenig Feedback, eigentlich immer nur dann, wenn sich jemand aufregen wollte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber beim Podcast, das war halt so ein Miteinander, da ist was entstanden, da ist so eine Community, hat sich da herausgebildet und das war einfach ein irrer Ritt, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ganz tolle Erlebnisse, die Live-Auftritte waren wunderbar. Und ja, ich sag's gerne nochmal, es fehlt mir.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es einfach schön ist, diesen Austausch auch mit den Leuten zu haben, die das dann hören und sich unterhalten fühlen. Das ist, glaube ich, auch das ganz Entscheidende, denn wir möchten ja am Ende immer die Leute unterhalten. Das ist ja das, warum wir das machen und weil es auch uns selber, also ich spreche da jetzt für mich, aber ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen, Spaß macht, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Da kann ich kurz mal Marcel, Dominik und Simon erwähnen, die mich zuletzt angesprochen haben in unterschiedlichsten Situationen. Und Simon muss ich an dieser Stelle rügen. Wir standen nach dem Bayern-Spiel vor einem Kiosk. Ich habe gesagt, ich komme gleich noch rüber auf die andere Straßenseite, um mit ihm zu quatschen. Da war er weg. Ich war bis zum Schluss da. Simon war weg. Ich weiß nicht, was da los war. Hast du übrigens schon mit Sven damals in eurer Reihe über die Weltmeisterschaft, also es ist ja meine Weltmeisterschaft sozusagen, 1990 gesprochen?
Ja.
Ja?
Kurz.
Kurz.
Aber das hätten wir auch noch in Gänze machen müssen. Also wir haben 94 haben wir breit gemacht, 90 ist immer wieder mal aufgeploppt, aber haben wir noch nicht in der ganzen Schönheit erzählt, nee.
Ja, ich bin am Freitag, das muss ich an dieser Stelle kurz erzählen, im Kino gewesen und habe mir diesen Film angesehen. Der Trailer dazu hat mich schon komplett abgeholt und wer die Gelegenheit hat und vielleicht auch im passenden Alter ist, um nochmal in Kindheits- und Jugenderinnerungen zu schwelgen oder ich sag mal frühes Erwachsensein, wie das bei dir dann wahrscheinlich der Fall gewesen ist, dieser Film ist ein absolutes Muss. Dieser Film ist wirklich fantastisch. Er deckt die ganze Bandbreite ab an Emotionen, natürlich das Sportliche, aber was mich sehr begeistert hat, ist, wie herzlich die alle miteinander sind, die Spieler von damals, wie authentisch das wirkt und man spürt, insbesondere bei dem einen oder anderen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wie sehr die immer noch das Gefühl haben, die sind eine große Gemeinschaft gewesen und was die für Geschichten erzählt haben. Und dann kommen halt auch mal Leute zu Wort wie ein Paul Steiner, der damals keine Minute gespielt hat, aber trotzdem hat er eine Geschichte zu erzählen. Also fantastisch, guckt euch das auf jeden Fall an. Ich glaube, der wird ja auch relativ bald dann auch online zur Verfügung stehen, aber er ist aktuell auch im Kino zu sehen. Ein Sommer in Italien heißt der Film. Und ich kann nur allen gratulieren, wie sie das auch gemacht haben, gute Kameraführung, tolle Bilder, dann das, ja, in den Zeiten natürlich springen die Bilder von damals, das ist ja das ganz Entscheidende, und es gab auch neue exklusive Bilder. Sepp Maier hat ja damals gefilmt, das wissen wir ja, aber auch Bodo Ilgner hat gefilmt. Also da geht mir persönlich wirklich richtig das Herz auf, und es ist natürlich aber auch einfacher, eine Geschichte zu erzählen, die positiv besetzt ist. Weil jeder wird sich natürlich gerne an dieses Turnier erinnern. Aber deswegen, ich glaube, ich werde mal die Tage mal eure Sondersendung oder eure Sendung zur WM 94 anhören. Denn das war ja eigentlich aus deutscher Sicht ein absolutes Katastrophenturnier. Kann man ja gar nicht anders sagen.
Ja, das war damals das Kontrastprogramm mit den Frauen, die auf der anderen Straßenseite gewohnt haben vom deutschen Mannschaftsquartier, und wo es dann immer ein ewiges Hin und Her gab und Berti Vogts immer mehr verzweifelte, weil er der ganzen Sache nicht mehr gewachsen war, kulminierte er dann im Stinkefinger von Effenberg. Und es war schon krass, aber ehrlich gesagt irgendwie auch, da war schon auch viel Menschliches drin. Also wenn man da heute drauf guckt und überlegt, was hatten die für Probleme und warum ist das nicht warum hatten die kein Auskommen miteinander, obwohl man gesagt hat, die Mannschaft sei eigentlich stärker gewesen als die von 1990 und Deutschland sei da mindestens genauso Favorit gewesen für 90. Da gab es eben viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen nicht miteinander das zwar dasselbe Ziel haben, aber nicht denselben Weg beschreiten können. Und das finde ich total spannend für 94, sich das anzugucken.
Ja, und das ist eben der Punkt gewesen. 90 war das eben genau anders. Das waren alles gefühlt Freunde. Und das kommt auch immer wieder hoch, wenn du Lothar Matthäus hörst, wie der über Andreas Brehme spricht, wie ein Bruder. Das war kein Mitspieler, das war für ihn ein Bruder. Die haben natürlich auch zu Interzeiten, also die haben gemeinsam bei Inter gespielt, zu diesem Zeitpunkt auch der WM. Und dann dieses enge Verhältnis zwischen Pierre Littbarski und Thomas Hessler, die auch beim 1. FC Köln zusammengespielt haben. Also das ist sehr, sehr bemerkenswert. Zwei, drei Fragen möchte ich noch mit reinnehmen. Hier wird geschrieben, ja, jetzt kannst du natürlich Sebastian Kehl einladen. Ich weiß nicht, ich glaube, der sagt erstmal nicht zu. Das wäre jetzt meine Vermutung. Hier wird aber auch geschrieben, die Entlassung hat für mich einen faden Beigeschmack. Gestern spontan die Trennung und heute schon der Neue da. Hat das für dich auch einen Fadenbeigeschmack? Ich finde das professionell, dass man eine Lösung hat.
Absolut, sehe ich genauso. Wenn du das jetzt gemacht hättest und hättest keine Alternative bei der Hand gehabt in der Phase der Saison, wo die nächste Saison schon die Überschrift ist für alles, was du am Transfermarkt unternimmst, dann wäre das fahrlässig. Also ich finde es völlig normal.
Siehst du eigentlich Konfliktpotenzial? Das Wort greife ich mal auf, weil ein Hörer das auch schreibt, bei der Nummer jetzt mit Sancho und Boog, weil das vielleicht gar nicht sein Transfer ist. Man hört ja, Kehl ist unterwegs gewesen, um ein bisschen was vielleicht vorab schon so halbwegs einzutüten. Siehst du da Konfliktpotenzial oder eher nicht?
Naja, dann, wenn Boog nicht von dem Sancho überzeugt ist, also wenn der eher das so sieht wie ich, dann, also wenn ich das jetzt machen müsste, würde ich sagen, lass uns doch nochmal überlegen.
Hier wird auch geschrieben, frischer Wind kann natürlich gut tun. Jetzt verhandelt er aber nicht mehr mit Sandhausen, sondern mit Barcelona.
Wen will er denn holen vom FC Barcelona?
Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dahergeschrieben.
Lewandowski.
Aber
ich hab's doch
gewusst. Ja, stimmt. Das gibt's doch nicht. Hier und heute exklusiv in der schwarz-gelben Runde. Ja, Robert Lewandowski wird im Sommer zu Borussia Dortmund zurückkehren. Und dann wird er Fabio Silva nochmal auf ein anderes Level hieven.
Ja.
Ich will es nicht komplett ausschließen, ja. Also es wäre natürlich völlig verrückt. Wann bist du denn das nächste Mal auf Sendung? Weißt du das schon? Wo bist du jetzt unterwegs? Wie nutzt du die Länderspielphase?
Ja, Eishockey geht jetzt los, ne? Also ich bin jetzt vermehrt bei den Kölner Haien anzutreffen und mache da die Playoff-Serie gegen Schwenningen. Am Freitag geht's los. Und dann geht's nach der Länderspielpause. Da bin ich dieses Mal nicht beschäftigt, weiter mit der Bundesliga. Bin aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so up-to-date und weiß gar nicht genau, was jetzt das nächste Bundesligaspiel ist. Ich meine, ich wäre jetzt noch bei Dortmund gegen Leverkusen. Auf jeden Fall bin ich noch mal. Ich mache noch ein Heimspiel von Gladbach und noch zwei andere Spiele, glaube ich, im April. Und dann geht es für mich auch schon zur Eishockey-WM in die Schweiz. Also das Saisonfinale gebe ich mir dann nicht. Und das freudetrunkene München werde ich nur im Fernsehen erleben. Bin gespannt, ob es dieses Mal einen Autokorso gibt, der mehr als 5 Wagen umfassen wird in München.
Ja, die Mannschaft, die macht beim Autokorso ja gar nicht mit. Die stellen sich da immer auf den Balkon und das war's. Ne? Deswegen muss noch mal ein Titel nach Dortmund oder wegen mir auch nach Gladbach. Ist auch okay für mich.
Ja, aber weißt du, was das, wenn ich diesen Gedanken in Richtung Bayern noch verschwenden darf, ganz kurz, was das wirklich Schlimme ist für alle Menschen, die es nicht mit dem FC Bayern halten, und da zähle ich mich ausdrücklich dazu. Also ich freue mich auch tatsächlich, wenn die in der Champions League rausfliegen. Und habe dann überhaupt noch nie die nationale Brille auf. Für mich war 99 das Finale gegen Manchester United ein absoluter Festtag. Und da stehe ich auch zu 100% zu. Also diese ganze Europapokal-Hochrechnerei, wer wie viele Startplätze kriegt, interessiert mich in dem Zusammenhang auch null. Aber dass die jetzt so einen interessanten, sympathischen Trainer haben, der alle mitnimmt, der nicht nur schlau ist, sondern einfach auch total empathisch, der unheimlich Ahnung von dem hat, was er tut und worüber er redet, egal worüber er redet, das tut mir schon weh. Das muss ich ehrlich sagen. Die haben den für mich, das ist der sympathischste Trainer seit Jupp Heynckes, den die jetzt da haben. Und das ist für mich schwer auszuhalten.
Er hat sich zuletzt zu dieser Nummer zwischen Benfica und Real Madrid geäußert, als es diese rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius Junior gab. Da hat er einen 12-minütigen englischen Monolog gehalten, den ich mir tatsächlich komplett angesehen habe, weil er mich auch abgeholt hat mit seinen Aussagen. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Du musst dir aber keine Sorgen machen. Im Sommer hört Pep Guardiola in Manchester auf und sein Nachfolger wird dann Vincent Kompany.
Das ist eine Hoffnung. Ich finde, mit der Hoffnung kann man rausgehen heute.
Ja, ja, auf jeden Fall. Burkhard, das waren noch mal ein paar sehr spannende Aussagen von dir zum Schluss, die du dir aufgehoben hast. Das freut mich sehr. Ich mag das übrigens auch nicht. Ich bin Fan von Borussia Dortmund. Ich bin nicht Fan der Bayern oder Leverkusen oder von sonst einer anderen deutschen Mannschaft. Wenn Borussia Dortmund gut spielt international, reicht mir das übrigens komplett aus. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich drücke auch Borussia Mönchengladbach die Daumen, dass das mit dem Klassenerhalt reicht. Ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren. Dafür sind andere Mannschaften doch viel, viel besser geeignet, den Gang in die zweite Liga anzutreten, finde ich zumindest. Nochmal der Hinweis, folgt uns sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen und wenn ihr unterwegs seid und Borussia Dortmund folgt, einfach ein Foto machen, die schwarz-gelbe Runde bei Instagram gerne in der Story markieren und dann teile ich das auch gerne. Und dann sage ich danke an dich, Burkhard, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Tschüss.